Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker und
Jan-Martin Viada. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute machen wir nicht lange Worte vorneweg, denn wir haben einen Gast, der wirklich viel zu sagen hat über Wissenschaftskommunikation und den Zustand des deutschen Wissenschaftssystems.
Der Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde. Hallo und guten Tag, Johannes Vogel.
Hallo.
Herr Vogel, Sie sind Botaniker, Sie haben in Cambridge promoviert, Sie haben fast 20 Jahre am Natural History Museum in London gearbeitet, zuletzt als Chefkurator der botanischen Abteilung. 2012 sind Sie dann Generaldirektor geworden des Museums für Naturkunde und Professor für Diversität und Wissenschaftsdialog. Ihr Forschungsgebiet, habe ich gelesen, waren die Fahne. Wie kommt man denn zu so einem Thema, Herr Vogel?
Wie kommt man auf Fahne? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Geboren bin ich dazu nicht, zumal die ja auch in Europa nur eine begrenzte Diversität haben, alle grün sind und nicht wie Blütenpflanzen da mit ihren Sexualorganen locken, sondern das alles ein bisschen im Verborgenen machen. Deswegen hat man ja auch im Mittelalter den Dingern den Namen Kryptogamen gegeben, weil die eben halt ihre Fortpflanzung im Verborgenen machten. Man glaubte damals, dass das alles nachts passiert. Nein, das waren alles nicht die Gründe, warum ich mich für Fahne interessiert habe. Das hat familiäre Gründe. Mein Vater kam aus Oberfranken ich habe eine Zeit lang in München während des Studiums gearbeitet, um mir Geld zu verdienen und habe da Naturschutz- und Landschaftspflegepläne für das Bayerische Ministerium geschrieben am Alpeninstitut. Und da gab es da oben in der Oberpfalz und in Oberfranken gibt es ein besonderes Gestein, Serpentin heißt das. Und da sind besonders schutzwürdige Pflanzen und Tiere leben da. Und sozusagen Zeigerpflanzen für dieses Gestein sind nur auf diesem Gestein vorkommende Farne. Und die habe sogar ich erkannt, welche die sind. Und habe dann darüber die Pflegegutachten gemacht und musste die dann, als ich nach Cambridge kam, weil dafür war das Geld eben halt auch zum Teil notwendig, um mein Leben da zu bezahlen, die Gutachten fertig machen. Und bin ich dann dort auch in die Bibliotheken gegangen und habe etwas ganz Verrücktes entdeckt, nämlich, dass diese Farne seit 30 Jahren in der Diskussion waren, etwas zu tun, was man der Natur sonst nicht zuschreibt, nämlich mehrere Male parallel als Arten zu entstehen. Das ist eine Sache, die Pflanzen gut können, weil sie keine Sexualchromosomen haben. Bei Tieren geht das alles durcheinander, wenn man die Chromosomen verdoppelt. Bei Pflanzen geht das.
Herr Vogel, das war bestimmt ein Gänsehautmoment, aber können Sie das nochmal erklären? Also für den Laien, was heißt das?
Ja, also das ist eine ganz verrückte Sache. Man geht wirklich davon aus, dass alle Arten, zum Beispiel auch wir als Menschen, einmal nur evolviert sind. Und die Untersuchungen zum Beispiel an den Mitochondrien zeigen ja auch, dass praktisch alle Menschen eine gemeinsame Mutter haben. Bei Pflanzen ist das so, dass die viel einfacher hybridisieren können. Also innerhalb einer Gattung können Pflanzen sehr oft miteinander. Es gibt da weniger Barrieren, sich zu vermischen. Und vor allen Dingen, es können fruchtbare Nachkommen entstehen. Und bei Pflanzen kommt dann noch hinzu, dass die nicht nur Hybride bilden können, sondern dass diese Hybriden zu stabilen Arten werden, indem sie ihre Chromosomen verdoppeln.
Man merkt ja irgendwie, man kann jedes Thema spannend finden, wenn man sich genug damit beschäftigt. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass Farne so faszinierend sein können. Aber wenn Sie das so erzählen, Herr Vogel, dann versteht man das ja, dass es Leute gibt, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben mit Farnen verbringen und an Farnen forschen. Sie haben das ja nicht gemacht. Also Sie sind dann nachher auch zu anderen Themen gekommen, da kommen wir gleich zu. Aber mich würde erst interessieren, Sie haben gesagt, Sie waren dann in Bayern und dann sind Sie irgendwie nach Großbritannien gegangen. Wie kam denn das? Also wie war denn der Weg von Bayern nach Großbritannien? War das auch wieder familiär bedingt?
Nee, das war es nicht. Das ist später geworden, weil ich ja da geheiratet habe. Aber ich wollte besser Genetik verstehen. Und was mich wirklich interessierte, war eigentlich die Verschneidung von Grundlagenforschung oder Wissenschaft mit Politik, Anwendung und Handeln. Und ich habe auch eine Zeit lang Jura studiert, wollte eigentlich auch sogar Jura zu Ende studieren, neben Biologie, bin dann aber über ein Stipendium der Studienstiftung ermöglicht worden, ins Ausland zu gehen und bin dann in Genetik in Cambridge hängen geblieben und habe mich erstmal mehrere Jahre mit Grundlagenforschung und modernen molekularen Methoden auseinandergesetzt, was mir unheimlich viel gebracht hat, um am Ende auch besser strukturiert denken zu können, wenn ich das mal so sagen darf.
Insgesamt wahnsinnig viele Jahre dann in Großbritannien hängen geblieben. Wie lange waren Sie insgesamt dort?
23 Jahre. Ich bin 6 Wochen vor der Maueröffnung von Westdeutschland nach Cambridge rüber und zum 1. Februar 2012 zurückgekommen. Ja,
das. Vogel, Sie haben ja eine gewisse Popularität und wer Sie kennt oder vielleicht auch von Bildern her mal gesehen hat, der weiß, dass Sie diesen sehr auffälligen und schönen Bart haben, einen großen Bart. Haben Sie den damals auch schon gehabt?
Den habe ich mir sofort nach der Bundeswehrzeit wachsen lassen. Da war Salvador Dali auf dem Cover des Spiegel und den habe ich damals noch gelesen und dann habe ich ein Zentimetermaß genommen, habe einen Dreisatz gemacht und habe gewusst, dass ich in 12 Monaten einen größeren haben kann.
Ich packe das Ding nach. Da muss ich jetzt noch nachfragen. Sie sind ja aus Bayern gekommen und war das dann für die Briten so, dass Sie so ein typischer Bayer waren mit dem Bart oder war das in England auch breit akzeptiert sofort?
Oh, die haben da keine Probleme mit gehabt. Natürlich wird man als Deutscher da, gerade wenn man im Naturkundemuseum in London anfängt, als erstes aufs Dach geführt und es wird einem gezeigt, welcher Flügel von den Deutschen bombardiert wurde und Teile des Herbariums sind damals auch abgebrannt, was ich dann ja auch später geleitet habe. Das wird einem schon deutlich gemacht. Aber man muss dem Ganzen mit Humor begegnen. Und das Witzige ist, die Labore, in denen ich gearbeitet habe, die sind in einem der Türme gewesen, des Naturkundemuseums. Und das ist eben halt auch das Vermächtnis oder die Schuld der Deutschen, dass da oben geforscht werden konnte. Die Türme wurden früher und auch bis heute noch als große Sammlungslager genutzt. Da sind also zum Beispiel die größten Mineralien unterm Dach sozusagen. Warum konnten da Labore eingebaut werden? Da konnten Labore eingebaut werden in den Türmen des Naturkundemuseums, weil dort oben Wasser war. Und warum ist da oben Wasser? Weil von den Türmen im Ersten Weltkrieg nach Zeppelinen Ausschau gehalten wurde. Und wer hat die Zeppeline geschickt? Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr zu
beantworten. Das haben Sie dann auch alles erzählt bekommen, dann, als Sie da hinkamen.
Nee, das sind die Witze, die ich denen entgegengeschmissen habe.
Ich hab mir innerlich notiert, ich will Sie nachher noch nach dem Spiegel fragen. Sie haben nämlich gesagt, als Sie noch Spiegel gelesen haben, da werde ich nachher noch mal wissen wollen, warum Sie denn den Spiegel jetzt nicht mehr lesen. Aber zunächst möchte ich was anderes gerne von Ihnen wissen. Ist es Ihnen schwer gefallen, nach Deutschland zurückzukommen? Ich meine, Sie waren so viele Jahre da. Und dann kam irgendwann das Angebot, nach Berlin zu gehen. Was haben Sie da so gedacht und gefühlt?
Ich habe mich darüber super gefreut. Aber erst nachdem das Angebot kam. Also es war nicht so, dass ich danach gesucht habe. Aber als das dann kam und als ich gesehen habe, welche Möglichkeiten in Berlin bestehen, habe ich gedacht, ein besseres Angebot hättest du nie gefunden. kriegen können. Also man sucht nicht danach, aber man wird gefunden in solchen Sachen. Und das war eine sehr, sehr, für mich sehr positive und kluge Entwicklung für mich. Ja.
Jetzt ist natürlich Cambridge und dann Berlin. Was gab es da denn sofort Auffälligkeiten in der Unterscheidung? Oder gab es auch Dinge, die haben Sie total an den alten Arbeitsplatz erinnert?
Ja, das ist ja eine der Gründe, warum es irgendwie sozusagen lieber auf den ersten Blick zwischen nicht nur mir und meiner Frau, sondern auch meiner Frau, mir und dem Museum für Naturkunde in Berlin gab. Also als ich in London 92 angefangen hatte, da war es so, dass man durch das Hauptportal ging. Und wenn man durch das Hauptportal ging, was von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet war, dann musste man sich sofort nach links drehen. Da war ein Loch tief getäfelt in der Wand. Dahinter standen große, kräftige Männer in dunkelblauer Uniform und die haben Schlüsseldienst gemacht. Und da musste man sich den Schlüssel abholen und des Abends auch wieder abgeben. Und wenn nicht, dann wurde man mehr oder weniger mit der Polizei gesucht, um den Schlüssel wieder abzugeben. Und das Museum in London zu dem Zeitpunkt war in keiner guten Verfassung. Die hatten gerade eine große wirtschaftliche Krise hinter sich. Ein Drittel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren entlassen worden. Das war auch einer der Gründe, warum sie mir ein Stipendium geben konnten. Sie hatten also Mittel frei bekommen, um junge, neue Leute reinzuholen. Und dann bin ich ja da 20 Jahre gewesen am Museum, auch eben halt in am Ende dann leitender Funktion für 8 Jahre und habe eben halt gesehen, welche Entwicklungen solche Organisationen nehmen können, was richtig gut funktioniert, aber was man vielleicht auch nicht machen sollte, also das Lernen aus Fehlern. Und als dann der Anruf aus Berlin kam, ob ich mich denn zum Vorstellungsgespräch einfinden möchte, sagte ich, ja, bevor ich das tue, müsste ich mir ein Bild machen. Ich würde eben halt gerne mal das Museum kennenlernen. Dann sind wir 2 Tage später, meine Frau und ich, hin und wurden dann des Morgens da um 8 Uhr vorm Haus abgeholt und durch einen Eingang geführt. Und nach 2 Metern rechts war ein Loch in der Wand und da saßen Männer in diesmal grauen Uniformen und gaben Schlüssel aus. Und das war eben halt jetzt 20 Jahre später und das war ein komplettes Déjà-vu.
Home Sweet Home Moment, ja.
Genau. Und da ich mich auch um die Situation des Hauses und der fehlenden, da fehlte einiges im Haus zu dem Zeitpunkt. Das war aber, glaube ich, auch allen klar. Und da war so viel Déjà-vu und so viel Möglichkeiten des Aufbruchs und des Bessermachens, dass man das Angebot überhaupt nicht ablehnen konnte.
Das haben Sie jetzt total schön beschrieben. Man könnte auch sagen, Sie haben nochmal ein Museum gefunden, was total runtergekommen war und wo Sie einfach das Gefühl hatten, da kann man viel draus machen. Aber erstmal kamen Sie zurück in ein Museum oder Sie kamen nach Deutschland und haben da etwas gefunden, was nicht so wahnsinnig strahlte. Traf das auf die Wissenschaft in Deutschland insgesamt zu oder trifft das auf die Wissenschaft insgesamt zu, wenn man aus Großbritannien kommt, dass man erstmal sich ein bisschen die Augen reiben muss?
Jein. Also die Wissenschaft zum Beispiel am Museum für Naturkunde in Berlin war exzellent. War man sich dessen bewusst, konnte man das kommunizieren, kohärent darstellen, zum Beispiel gegenüber einer Evaluationskommission. Das sind, glaube ich, eher die Fragen. Genauso auch, würde ich sagen, das gilt ähnlich für mich, ein bisschen auch in Deutschland. Es wird ganz viele tolle Wissenschaft gemacht, aber wie kriegt das, was toll gemacht wird, die PS auf die Straße? Wie schaffen wir offene Innovationssysteme, um uns den großen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen, aber auch umwelttechnischen Herausforderungen zu stellen? Das sind, glaube ich, eher die Fragen. Und wenn ich sagen würde, was es für einen Unterschied gibt zwischen den beiden, dann ist das, dass das System in Großbritannien, auch weil es um vieles schlechter alimentiert wird als in Deutschland, noch eine größere Adaptationsfähigkeit hat, eine größere Bereitschaft, einen größeren Mut, sich richtig ins Zeug zu legen für große Ideen und auch in wirklich großen Ideen versucht zu denken.
Heißt das, man muss Wissenschaft kurz halten, damit sie kreativ bleibt?
Das wäre eine ganz perverse Schlussfolgerung, die ich so nicht schließen würde. Ich würde es andersrum sehen. Ich glaube, je mehr Geld im System ist, je größer die Verantwortung gegenüber denen, die das Geld zur Verfügung stellen, also in diesem Fall der Gesellschaft oder vielleicht auch der Wirtschaft, die ja am Ende dafür sorgt, dass die Politik das Geld ausgeben kann. Also das wäre meine Schlussfolgerung. Ich glaube, dass 3,5%, wie das jetzt für Deutschland gelten soll, vom Bruttosozialprodukt für Wissenschaft, dass das sehr, sehr gut ist, aber vielleicht immer noch nicht reicht, um die großen Herausforderungen anzugehen. Aber bitte dann mit einer Selbstverpflichtung der Wissenschaft, sich zu öffnen und die Frage der Relevanz neben der Frage der Exzellenz bitteschön hochzufahren.
Und Wissenschaft lebt natürlich auch ganz stark vom Immateriellen. Wenn man sowas hört wie Cambridge, Oxford, das sind natürlich Reputationswerte. Da kann man mit der Humboldtschen Idealuniversität, die wir immer noch irgendwo gerne einfordern, aber die wir ja nicht so sichtbar in Deutschland haben, da kann man wahrscheinlich nicht so gut gegen angehen. Also es gibt es denn sowas Vergleichbares in so einer Strahlkraft in Deutschland doch nicht?
Jein. Also Sie müssen sehen, dass diese Russell Group Universitäten in Großbritannien natürlich eine unheimliche nationale und auch internationale
Strahlkraft haben. Russell Group, so die forschungsstärksten Universitäten, die sich zusammengetan haben.
Die zehn forschungsstärksten Universitäten, die haben eine unheimliche Strahlkraft, eine unheimliche Reputation. Die treten in den internationalen Rankings immer in den ersten 10 auf, ist ja UCL, Imperial College, Cambridge, Oxford sind ja schon 4, die immer wieder unter den ersten 10 zu finden sind. Aber was Deutschland leistet, ist, dass die Exzellenz verteilt ist und viel breiter angelegt ist und vor allen Dingen auch in Deutschland ja auch oftmals die Geisteswissenschaften viel stärker mit umfasst. Also da jetzt einfach zu sagen, das eine ist total golden und das andere ist total Dreck, ist überhaupt keine richtige Sichtweise. Also wirklich, ich würde sagen, tolle klingende Namen, toll, schön, aber Deutschland viel besser ausgestattet und bitte daraus viel mehr machen.
Sie haben eben gesagt, für diese Ausstattung, die so gut ist, muss man aber auch etwas zurückgeben als Wissenschaft. Sie haben von der Selbstverpflichtung der Wissenschaft gesprochen, sich zu öffnen. Was meinen Sie denn damit? Erstens und zweitens, ist die Wissenschaft denn so, wie sie heute ist, zu? Ist sie geschlossen?
Das fängt ja schon damit an, dass das wichtigste Kriterium, an dem sich Wissenschaft messen lassen möchte, Peer-Reviewed Publications heißt, also von anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen begutachtete Wissenschaft. Und das muss man sich alles mal vorm Auge durchgehen lassen. Das heißt, Wissenschaft ist sehr stark sich selbst verpflichtet, wenn es um diese Einengung der Exzellenz auf Peer-Reviewed Publications geht, würde ich sagen. Und gleichzeitig, und das ist der ganz große Vorteil, Museumsdirektor oder Forschungsmuseumsdirektor zu sein, wir haben bei uns jeden Tag 2.500 bis 3.000 Menschen, die zu uns kommen, weil wir für sie relevant sind und die uns damit zeigen, ob unsere Wissenschaft vielleicht auch für die da draußen etwas wert ist, in Anführungsstrichen. Und dadurch ist es leichter, in unserer Organisation so eine Art Servicegedanken zu verankern und zu sagen, wir haben Kunden, in Anführungsstrichen, und das sind nicht nur wir selber in einer anderen Organisation, sondern es gibt da draußen eine Vielzahl von Leuten, die wir ansprechen können. Mhm. Diese Woche jetzt zum Beispiel, wir haben es vielleicht mitgekriegt, seit gestern werden bei uns Kinder geimpft. Da war sofort Frau Spiegel als Familienministerin da, höchstwahrscheinlich an ihrem 4., 5. Amtstag. Frau Giffey war da als regierende Bürgermeisterin, die dann jetzt bald meine meine Chefin wird, noch vor ihrem Amtsantritt. Also das sind Möglichkeiten, dann auch mit der Politik und der Gesellschaft zu reden, die einen auch selber inspirieren können, was man an Wissenschaft und wie man Wissenschaft macht. Und diesen Gedanken möchte ich gerne noch breiter in die deutsche Wissenschaft tragen.
Was heißt Selbstverpflichtung? Was heißt Selbstverpflichtung?
Also bei uns bedeutet das, dass praktisch jetzt ein Tag der Woche, also 20% aller unserer Arbeitsleistung im Haus, darauf verwendet wird, den gesellschaftlichen und oder auch in geringerem Maße politischen Dialog zu suchen. Und zwar wirklich Dialog, das heißt zuhören, diskutieren und dann gemeinsames Handeln absprechen.
Jetzt höre ich aber den Aufschrei der anderen Wissenschaftlerinnen, wenn die jetzt 20% ihrer Arbeitszeit, die ja schon mit Forschung, Lehre und Gremienarbeit extrem gefüllt ist, plötzlich dazu nutzen müssen, um das zu machen, sondern das schaffen die nicht. Was sagen Sie darauf?
Genau. Ich würde das auch nie auf das Individuum runterbrechen. Was ich dazu sagen würde, ganz kurz, ist, ihr werdet dadurch besser. Ihr werdet dadurch exzellenter. So, jetzt sage ich das und dann muss ich auch sagen, ob das stimmt. Für uns als Organisation kollektiv stimmt das. Ich habe die Organisation 2012 übernommen. Wir sind direkt nach meinem Dienstantritt 9 Monate später evaluiert worden. Wir sind damals sehr gut bewertet worden. Und wir haben dann in den 7 Jahren, in denen wir eine ganz klare Politik hin zu einer mehr offenen Wissenschaft gefahren sind, sowohl nach innen wie nach außen, partizipativ. Also wir haben wirklich versucht, partizipativ Wandel zu zeigen und auch dabei Freude daran zu haben, sind wir jetzt 19 wieder evaluiert worden. Und zu dem Zeitpunkt ist auch von den großen Mitteln, die wir dann ja 19 zugesprochen bekommen haben, vom Bundestag noch nichts geflossen. Das heißt, wir haben also mit einer ähnlichen Mannschaft sind wir wieder angetreten und auch mit ähnlichem Budget. Und unser Budget in diesen 7 Jahren ist um ungefähr 30% gestiegen. Unsere Besucher haben sich in der Zeit fast verdoppelt. Unsere First Quartile Publikationen haben sich in der Zeit verdoppelt und unsere Drittmittel haben sich in der Zeit mehr als verdoppelt. Das heißt, das Öffnen hin zur Gesellschaft und das Exzellenter werden sind Hand in Hand gegangen. Das sind nicht Gegensätze gewesen. Das ist ja dasselbe Team gewesen, was es gemacht hat. Und ich würde sagen, dass das Team die Kraft für mehr Exzellenz, mehr Drittmittel daraus geschöpft hat, dass wir offener geworden sind, dass wir partizipativer geworden sind.
Sie haben jetzt gesagt, eine Selbstverpflichtung, aber wenn man sich schaut, in Interviews haben Sie durchaus auch schon manchmal noch schärfer gefordert oder formuliert. Sie haben mal gesagt, also eigentlich müssten wir 10% aller Forschungsfördermittel für Wissenschaftskommunikation ausgeben, reservieren, nach dem Motto, weil nicht nur Washington Post-Journalisten die Maxime haben, follow the money, das würde für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ganz genauso gelten. Und Sie haben auch gesagt, erst würde sich die Wissenschaft dagegen sträuben und in 5 Jahren freuen sich alle, als sei es immer schon so gewesen. Also muss man die Wissenschaft zum Guten zwingen?
Ja, ja, glaube ich. Und ich glaube, dass gerade dieses Jahr uns vielleicht auch dafür den Beweis liefert. Wir haben jetzt alle das Wissenschaftsbarometer 2020 gelesen. Im April letzten Jahres war die Zustimmung für Wissenschaft bei 70%, im Oktober bei knapp über 50. Das heißt, innerhalb eines Jahres, wo Wissenschaft viele Leben gerettet hat, auch vielleicht die Wirtschaft gerettet hat, sinkt die Zustimmung. Und ungefähr bei 50% der Bevölkerung zu sein, die der Forschung vertrauen, ist mir nicht genug, wenn wir sehen, dass nicht nur zum Ende der Weimarer Republik in Deutschland 52-48 gewählt wurde, und zwar 52% für Kommunisten oder Faschisten, sondern jetzt auch wir in Thüringen 52-48 haben. Und dass wir in Brexit also das Brexit-Referendum und auch die Trump-Wahl waren 52-48 Wahlen.
Das heißt, Herr Vogel,
das ist, das ist sehr eng aneinander. Und da reichen 50% Vertrauen in Wissenschaft nicht aus. Und da muss die Wissenschaft die Verpflichtung sich annehmen, dass das bitte stabil bei 70 oder 80% liegt, weil das würde auch die Demokratie stabilisieren. Da sehe ich einen ganz engen Zusammenhang. Wenn wir eine demokratische Wissensgesellschaft haben wollen, dann muss die Wissenschaft dazu auch viel, viel mehr beitragen, als sie das heute schon tut. Sie tut das heute sehr gut indirekt.
Ja,
ich glaube, dass sie es direkt tun muss.
Herr Vogel, aber wenn man sieht, also man hat ja doch in der Pandemie das Gefühl gehabt, dass viele Wissenschaftler doch recht viel kommuniziert haben. Dieses Ausnahmetalent, Herr Drosten, der als Virologe sehr aktiv war, aber auch viele andere, die nach außen gegangen sind. Dieser Vertrauensverlust, liegt es nur an Wissenschaftlerinnen oder liegt es nicht vielleicht auch daran, dass zum Beispiel Politik nicht adäquat kommuniziert hat im Sinne?
Ich würde nicht von Vertrauensverlust reden, sondern ich würde von mangelndem Vertrauen reden. Und da würde ich sagen, dass das daran liegt, dass Wissenschaft als Prozess nicht hinreichend verstanden wird. Und Sie wissen ja, dass ich ein großer Vertreter von Citizen Science bin. Das ist also das Mitmachen von Nichtwissenschaftlerinnen an Wissenschaft. Und darüber kann ein Prozessverständnis für Wissenschaft, glaube ich, vermittelt werden durch das gemeinsame Arbeiten an Wissenschaft, durch Co-Kreation und gemeinsames Lernen. Und das sind die Interventionen, die ich mir vorstelle. Wir brauchen nicht mehr Reden über Wissenschaft. Wir brauchen mehr gemeinsames Handeln zu und für Wissenschaft. Und das wird viel Zeit und Geld kosten. Das kriegt man nicht für die Mittel, die bisher dafür ausgegeben werden.
Sie wissen, dass der Wissenschaftsrat vor kurzem ein Papier herausgegeben hat, was genau das Gegenteil sagt. Das Papier des Wissenschaftsrats sagt, wir wollen keine Verpflichtung haben für Wissenschaftskommunikation. Und die Wissenschaftsratsvorsitzende Wagner sagte, das hielte sie nicht für sonderlich zuträglich für die Qualität von Wissenschaftskommunikation.
Dass sie gesagt hat, ne, wir haben eigentlich genug Quantität, es liegt so ein bisschen an der Qualität, da müssen wir noch ein bisschen dran fallen.
Ja, aber es tut mir wirklich leid, dass die Begrifflichkeit Wissenschaftskommunikation, wie sie im Deutschen benutzt wird, ist mir viel, viel zu eng. Public Engagement with Science, also wirklich Engagement für Wissenschaft und Co-Kreation, das rausgehen zu den Menschen da, wo sie sind. Also ich meine, so toll wie vielleicht auch das Museum da versucht zu arbeiten derzeit, wir haben immer noch ein Machtgefälle. Die Leute müssen zu uns kommen. Das heißt, wir haben die Macht, welche Mittel wir einsetzen, um den Dialog zu befördern und so weiter und so fort. Die nächste Stufe muss sein, zu den Menschen zu gehen, insbesondere zu den Menschen, die sich immer mehr von Wissenschaft abwenden. Und wir sehen ja, wie sich zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident da wirklich bis an die Grenze der körperlichen Belastbarkeit abmüht, mit Menschen in Dialog zu kommen. Und das können wir nicht nur einem Herrn Kretschmer überlassen. Wir haben in Deutschland 500.000 Menschen ungefähr, die vollamtlich in Wissenschaft engagiert sind. Wir alle haben eine Pflicht, wenn wir es können, und Schulung muss da auch ein Teil des Ganzen sein. Wir versuchen jetzt im Museum auch eine School for Public Engagement und Open Science, da sind wir ja schon kräftig bei, die zu entwickeln und aufzubauen. Schulung muss da ein Teil sein, aber wir müssen eine ganz andere Qualität des Dialoges zwischen Wissenschaft und Gesellschaft aufbauen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das vielen, vielen Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, gerade junge Menschen, sehr viel Spaß macht. Und dann halte ich so ein Gutachten auch aus dem Wissenschaftsrat, was mir ein bisschen nach hinten gewandt und nach gestern gewandt klingt, sogar für nicht hilfreich, weil nämlich diese Leute immer wieder danach fragen, ob sie denn überhaupt die Erlaubnis in Anführungsstrichen haben, ob sie es sich leisten können in Anführungsstrichen, die Sachen, die ihnen am Herzen liegen, nämlich Impact und Relevanz durch ihre Forschung auch zu erzeugen im Widerspiel mit der Gesellschaft, ob sie das denn überhaupt können und dürfen.
Kommt da was
um? Das ist eine Frage von Führung. Und wenn dann der Wissenschaftsrat sagt, wir empfehlen das aber nicht, dann fühlen sich viele bestätigt, die hier notwendigen Veränderungen in ihren eigenen Institutionen nicht zu sanktionieren, zu unterstützen. Und das, meiner Ansicht nach, wird nicht dazu führen, dass die Umfragen im Wissenschaftsbarometer besser werden. Und dann muss ich die Wissenschaft fragen, ob das der richtige Weg ist. Und meine Antwort darauf lautet nein, nein, nein.
Klares Statement. Ist Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern, namentlich Großbritannien, hinterher?
Ich würde nach Amerika schauen. Ich finde es unheimlich beeindruckend, wie nach der Wahl von Donald Trump AAAS wirklich in den Spiegel geguckt hat.
Der Erläuterung, AAAS, die American Association for the Advancement of Science, also die große Wissenschaftlerinnenorganisation in den USA.
Genau. Und welche Kurse, welche Weiterbildungen die angeboten haben, Wissenschaftlerinnen mit Politik, Wissenschaftlerinnen mit Gesellschaft zu verknüpfen. Das war der Schuss vor den Bug, die Trump-Wahl. Und ich halte es nicht für notwendig, dass wir in Deutschland so lange warten. Da müssten wir viel smarter sein. Und ich hoffe, und ich weiß, dass die jungen Menschen in Deutschland, die jungen Wissenschaftlerinnen das auch wollen.
Bevor wir zum Ende kommen, noch eine Frage, Herr Vogel, die ich Ihnen versprochen hatte. Sie haben gesagt, als Sie noch Spiegel gelesen haben, lesen Sie keinen Spiegel mehr? Warum nicht?
Ich habe den Spiegel jede Woche gelesen und im Editorial stand jede Woche in den 80er Jahren, dass Helmut Kohl aus diesem oder jenem Grund morgen zurücktreten würde. Und das stand da jede Woche. Und unabhängig jetzt davon, was meine Meinung zu Helmut Kohl in den 80er Jahren war, fand ich das am Ende irgendwie nicht mehr zielführend, diese Kommentare lesen zu müssen. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht mehr anregend genug. Ich würde da vielleicht doch eine andere Breite und Pluralität von Meinungen sehen. Und ja, wie gesagt, ich habe nicht dran geglaubt. Er ist dann ja auch, das war eben halt auch eine andere Kehrseite davon. Ich saß dann in Cambridge, die Mauer fiel, die BBC-Reporter schrien da im Fernsehen rum, so komisch, dass ich es gar nicht verstanden habe. Ich habe dann mit Freunden noch mal darüber geredet, was die überhaupt alles gesagt haben. Aber eins war mir klar, Helmut Kohl würde wieder gewählt. Das war mir absolut klar an dem Tag. Und ja, das kann auch durchaus dazu beigetragen haben, dass ich ein bisschen mich ins Asyl begeben habe. Aber das ist nun auch schon wieder lange her. Und die letzten 10 Jahre waren wissenschaftlich und sonst wie auch die spannendsten, die ich bisher in meinem Leben gehabt habe. Und ich glaube auch, dass die nächsten 10 Jahre noch mal sehr, sehr spannend werden.
Spiegel, ob Wissenschaftskommunikation 1, schätzt Johannes Vogel nicht, dass es Rückwärtsgewandtheit. Es muss nach vorne gehen, es muss deliberativ progressiv sein. Das haben wir jetzt alles mitgenommen. Es war heute bei uns im Podcast richtig schön zu hören, was so die Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland sind. Johannes Vogel, der Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde. Und an dieser Stelle haben wir ja immer auch noch einen Bildungs-Fun-Fact, BFF. Und wir fragen auch immer wieder gerne, Herr Vogel, haben Sie irgendwas, was so ein richtig toller Fun-Fact ist aus dem Bereich der Wissenschaft?
Ja, wieder genau zum Thema. Schafft man über kluge Kommunikation Impact vielleicht auch für die eigene wissenschaftliche Karriere? Und da kann ich nur sagen, gibt es einen Meister, dem jedenfalls alle Evolutionsbiologinnen und Biologen nachfolgen wollen, nämlich Charles Darwin. Der hat sich hingesetzt und hat so ein kleines Buch geschrieben, so eine Einleitung zu seinem Gesamtwerk, nämlich The Origin of Species by Means of Natural Selection. Der hat sich genau angeguckt, was die Literatur seiner Zeit an rhetorischen und sonstigen stilistischen Methoden benutzt hat. Er hat das für sein wissenschaftliches Werk benutzt und innerhalb von wenigen Tagen war die 1500 Auflage seines Buches vergriffen. Die ist danach an Bahnhöfen und Ähnlichem verkauft worden. Er ist ein richtiger Bestseller gewesen als wissenschaftliches Werk und ich glaube auch heute noch super viel zitiert. Und ich glaube, da können sich viele von uns eine Scheibe von abschneiden. Und ich glaube, es zeigt sehr deutlich, dass klug über Dialog und Kommunikation nachgedacht, so wie Charles Darwin es gemacht hat, der mit Taubenzüchtern, mit Hobbygärtnern, mit Bienenzüchtern sowie mit Gelehrten wie Alexander von Humboldt und Ähnlichen weltweit korrespondiert hat. Für ihn waren alle Menschen gleich, alle hatten eine Meinung, die für ihn wichtig ist, aus der er lernen konnte. Und er wollte sein Lernen eben halt auch teilen in einer Sprache, die die Gesellschaft versteht. Und das hat seiner Rolle als bis heute führender Wissenschaftler neben Einstein wohl die beiden bekanntesten Wissenschaftler Rinnen der Welt keinen Abbruch getan. Also, wenn Sie so berühmt werden wollen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Charles Darwin, machen Sie es verständlich, machen Sie es mit Dialog. Es wird Ihre Exzellenz keinen Abbruch tun, ganz im Gegenteil. Vielleicht erreichen Sie Ihre Exzellenz genau dadurch.
Bildungsfunfact von Johannes Vogel. Und ich setze noch einen Funfact obendrauf. Johannes Vogel war so begeistert vom Wissenschaftskommunikator Charles Darwin, dass er dann gleich noch die Ururenkelin von ihm geheiratet hat und insofern gleich noch Mitglied der Familie geworden ist von Darwin. So kann man es auch machen. Dann kann man das Thema Wissenschaftskommunikation auch gleich noch auf private Weise weitertreiben. Ganz herzlichen Dank, Johannes Vogel. Toll, dass Sie mit bei uns waren heute. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, wir machen bald wieder die nächste Folge und sagen Sie uns doch, was wir besser machen können. Sagen Sie uns, was Ihnen gefallen hat beim Zuhören. Sagen Sie uns, was wir besser machen können. Wir freuen uns auch über Kommentare zu dem, was Johannes Vogel heute gesagt hat. Diskutieren Sie gerne mit in der Kommentarspalte beim Blog oder schreiben Sie uns auch gerne eine Nachricht. Wenn Sie auch sagen, Mensch, hier ist jemand, den müsst ihr unbedingt mal sprechen für euren Gipfel der Bildung. Auch darüber freuen wir uns. Also sagen Sie uns Bescheid. Wir freuen uns über Feedback. Und damit, Patrick, sind wir am Ende angekommen für heute. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Jetzt bist du nochmal dran, Patrick.
Das war so viel Freude bei dir, da kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ja, tschüss und bis bald und schöne Tage. Tschüss.
Tschüss.